Spezial.
Wirklich frei und stylisch?
Wie Olympia den Freestyle-Sport verändert hat und andersherum.
Olympia. 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 Ja, Olympia ist ein sehr schönes Wort. Aber was assoziiert ihr denn mit diesem geschichtsträchtigen, jahrhundertealten Sportevent?
Große Show, Medaillen, Publikum, das immer jubelt.
Sportstätten, die aus dem Boden gestampft werden, nur dass da einmal für ein paar Wochen jetzt großes Tralala ist und dann nichts mehr los ist.
Geldverschwendung.
Der olympische Gedanke steht gar nicht mehr im Vordergrund, sondern es ist eigentlich nur noch ein Politikum.
Die kommerziellen Seiten, eben dieser starke Wettbewerb dann mit Doping und so.
Es sollte der Sport im Vordergrund stehen, aber was da hintenrum immer alles läuft, ist natürlich alles problematisch und lässt einen dann schon sehr drüber nachdenken.
Ja gut, also anscheinend sind die Olympischen Spiele bei euch schon ziemlich durch. Aber ich persönlich, also ich denke schon im ersten Moment immer noch gern an den Sport. Also an die Höchstleistungen der Athleten, zu Tränen gerührte Olympioniken auf dem Siegertreppchen, die endlich ihren Lebenstraum erfüllen konnten und mit einer Medaille um den Hals dann freudestrahlend in die Luft springen. Also Passion und so. Wie geht's dir da, Claudia?
Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits bin ich totaler Sportcrack und fieber total gerne bei den Wettbewerben mit und ich begeistere mich auch für die krassen Leistungen der Sportler. Aber sobald dann der nächste Dopingverdacht publik wird oder ich lese, wie viele Milliarden dieser ganze Olympiaspaß kostet und wie wenig die Leute in den Gastgeberländern davon haben oder sogar noch dafür ausgebeutet werden, dann geht's mir schon ganz ähnlich, so wie den Leuten, die ich auf der Straße gefragt habe.
Aber ich sag mal, der Grundgedanke der Olympischen Spiele ist ja eigentlich schon ein sehr guter und positiver, oder?
Ja, total. Eigentlich waren die ersten Spiele der Neuzeit in 1896 eine Art Friedensbewegung. Also verbunden im Sport sollten sich die Athleten eines jeden Landes über Kriege und Krisen hinweg in ihren Disziplinen messen. Im Mittelpunkt sollte der Mensch stehen, egal aus welcher Nation, mit seiner körperlichen Stärke, Willenskraft und seinem schöpferischen Geiste. Also klingt lyrisch, klingt großartig, aber gefühlt geht's heute nur noch ums Geld. Und das Internationale Olympische Komitee, dem ja quasi die Spiele gehören, das taumelt so im Dreieck zwischen Korruptions-, Vergabe- und Dopingskandalen und versucht verzweifelt, diese schöne Olympiafassade irgendwie aufrechtzuerhalten.
Das haut ja auch nicht ganz so gut hin, wie man bei den Spielen in Pyeongchang gesehen hat. Sinken die Zuschauerzahlen, die Tribünen waren oft leer, das öffentliche Interesse nimmt ab und das Image von Olympia scheint ja auch ziemlich angekratzt zu sein. Ja. Was macht denn da das Olympische Komitee dagegen?
Ja, das IOC versucht natürlich, sein sauteures, überdimensionales Sportevent irgendwie aufzuhübschen und zwar mit neuen, coolen Disziplinen im Programm.
Switch Triple Rodeo, oh, Screamin' Seaman, Octagrab 1080, ein Funky Run.
Geiler Typ.
So funky klingen die Freestyle-Disziplinen Slopestyle, Halfpipe und Big Air und die sollen Olympia wieder hip und zeitgemäß machen, egal ob man das jetzt mit dem Snowboard oder mit dem Freeski macht. Hauptsache, es gibt am Ende strahlende junge Olympioniken und den coolen neuen Sport, weil das soll die Leute wieder für die Veranstaltung begeistern und die Spiele up-to-date machen.
Ich habe das Wort soll gehört, also das klingt sehr theoretisch. Haut es denn in der Praxis auch hin?
Ja, genau, das ist die große Frage, weil Freestyle steht ja zu 100% für Individualität, Freiheit, einen bestimmten Lifestyle, keine Regeln. Das ist eine ganz besondere Sportkultur, bei der die Leistung eigentlich gar nicht so im Vordergrund steht. Ganz anders als das altbackene, regelgetriebene, genormte Olympia. Und ich habe versucht herauszufinden, ob der Freestyle-Sport die Olympischen Spiele wirklich verändert hat oder noch retten und aufhübschen kann. Und ich habe mir aber auch angeschaut, was macht Olympia im Gegenzug mit unseren Lieblingssportarten und wo kann es in Zukunft mit den Freestyle-Sportarten hingehen. Dazu habe ich zum Beispiel mit Nicola Toast gesprochen, der deutschen Olympiasiegerin in der Halfpipe. Die war 1998 ganz am Anfang mit dabei. Aber ich habe auch mit Freestylern gesprochen, die 2014 und 2018 bei den Spielen waren.
So, und wie es denen bei den Olympischen Spielen getaugt hat und wie sie die Entwicklung in ihrem Sport wahrnehmen, darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir, ob Olympia durch die Freestyle-Sportarten noch irgendwie aus der Krise zu bekommen ist und es eine saubere, skandalfreie Zukunft für die Spiele gibt. Mein Name ist Andi Christel.
Und ich bin Claudia Gerauer.
Und damit habet Ehre und herzlich willkommen beim Puls-Spezial Wirklich frei und stylisch, wie Olympia den Freestyle-Sport verändert hat und andersrum. Jetzt Claudia, auf den ersten Blick, da klingt es ja nach einer sehr guten Idee, oder? Junge Sportarten wie Freeskiing oder Freestyle-Snowboarden bei Olympia etablieren. Mhm. Aber man muss ja sagen, ist ja eigentlich auch an der Zeit.
Ja, absolut. Also das sind die Sportarten, die uns interessieren, faszinieren, die wir auch im Kleinen selber machen. Und für die Profisportler, da tut sich natürlich ein riesiges Ziel auf. Ich meine, es ist fast für jeden Pro schon das Lebensziel. Also einmal zu den Olympischen Spielen fahren und einfach nur dabei sein. Eine, der es da ähnlich geht und die Freestyle bei Olympia schon seit 20 Jahren mitverfolgt, das ist Profi-Snowboarderin Silvia Mittermüller aus München. Sie erinnert sich noch ganz genau an die Olympia-Premiere von Snowboard Halfpipe in Nagano 1998. Silvia hat zu der Zeit aber selber gerade erst mit dem Snowboarden angefangen.
Ich habe den Wettbewerb angeschaut. Das war der absolute Wahnsinn. Die waren alle crazy. Das war cool zum Anschauen. Ich habe voll mitgefiebert. Mich natürlich unfassbar gefreut, dass die Nicola echt gewonnen hat.
Die deutsche Snowboarderin Nicola Toast war also die erste Olympiasiegerin in der Halfpipe. Und das war für die kleine Silvia ein ganz prägendes Ereignis.
Für mich als kleines deutsches Anfänger-Snowboard-Mädel war das natürlich ein besonderer Moment, der mir definitiv hängen geblieben ist. Es ist mir wahrscheinlich um den Dreh rum der Kindheitstraum entstanden. Ich will auch mal zum Snowboard fahren auf die Olympischen Spiele.
Und heute, 20 Jahre später, hat Silvia das tatsächlich geschafft. Und sie hat sich nicht nur in einer, sondern sogar in zwei Disziplinen für die Olympischen Spiele in Pyeongchang qualifiziert. Im Slopestyle und in der neuen Disziplin Big Air.
Das ist diese Riesenschanze, wo die da runterhupfen, was die in Innsbruck auch immer machen beim Ehrenstyle.
Genau.
Aber es ist ja schon geil für sie. Also wenn man da als Kind mitfiebert und Jahre später dann tatsächlich selber mal teilnehmen kann, so als Karrierehöhepunkt, ist ja fast schon ein bisschen zu cheesy.
Ja, du sagst es tatsächlich. Deswegen habe ich jetzt den Downer für dich.
Danke.
Silvia ist nämlich nach Pyeongchang gereist, war dabei bei der Eröffnungsfeier dabei, alles wunderbar, hatte schon die Trainings für den Slopestyle hinter sich und hat sich dann beim Einfahren für den Contest verletzt und den Meniskus gerissen. Sie ist dann von den Spielen abgereist, ohne einen einzigen Contest gefahren zu sein. Aber sie sagt, die Erfahrung Olympia war trotzdem unglaublich und es war Wahnsinn für sie.
Ja klar, das sagt sie. Aber ganz ehrlich, also das ist doch endbeschissen. Ich meine, Verletzungen sind immer scheiße. Aber damit haben ja alle Sportler zu kämpfen, oder? Da ging es denen 1998 in Nagano wahrscheinlich nicht anders.
Nee, gar nicht. Aber die hatten tatsächlich noch ganz andere Probleme und Interessenskonflikte. Nämlich, ob man zu diesem uncoolen Sportevent überhaupt hinfährt. Das sind nämlich noch echt Welten aufeinander geprallt. Die lockere, coole Freestyle-Welt mit ihren Freigeistern und diese spießige, altbackene Olympia-Welt in ihrem strengen Regelkorsett.
Wir machen jetzt mal eine kleine Zeitreise. Zurück ins Jahr 1998, als mit Snowboard Halfpipe die erste richtige Freestyle-Disziplin ins olympische Programm aufgenommen wurde. Die Winterspiele ja damals in Nagano, in Japan. Ich vom Fernseher guckt, Nintendo 64 spielt, da gab es das Spiel nämlich zum Tocken, kommt man auch Snowboarden und so. Aber wie es den Freestyle-Sportlern da ging, also so in Real Life in Nagano und wieder zwei krass unterschiedliche Welten aufeinander geprallt sind, das hat sich Puls-Reporterin Claudia Gerauer angeschaut für uns.
Klingt oldschool, aber genauso spießig geht's 1998 bei der Eröffnungsfeier im japanischen Nagano für die Freestyle-Snowboarder bei den Olympischen Spielen los. Die jungen Wilden sind zum ersten Mal beim altehrwürdigen Olympia mit dabei. Und da geht's halt ganz anders zu als sonst bei ihren Contests.
Rockmusik im dunklen Bergwald oder grelles Outfit und coole Typen sind heute bei der olympischen Snowboard-Premiere nicht gefragt. Hier am Mount Yakibitai herrscht wirklich echte Wettkampfatmosphäre.
Dabei geht es den Snowboardern doch eigentlich nur um den Spaß am Fahren. Für sie sind die Olympischen Spiele ein Wettkampf wie jeder andere, auch für sie.
Abheben ist ihr Beruf. Nicola Toast aus Pforzheim wird gleich hier durch die Halfpipe fliegen.
Nicola Toast ist damals 21 und startet in der neuen Disziplin Snowboard Halfpipe für Deutschland.
Sehr schön hoch, der 540, anderthalbfache Drehung. Und das war der 720. Zum Schluss nochmal eine 360-Grad-Drehung.
Nicola Toast!
Im strömenden Regen sahen 10.000 japanische Fans, wie die 21-Jährige die höchsten Sprünge und tollsten Drehungen zeigte und sicher bei der Goldmedaille landete.
Und damit ist Nicola bis heute die einzige deutsche Olympiasiegerin im Snowboarden. Den Moment ihres Sieges kann sie auch heute, 20 Jahre später, noch genau nachfühlen.
Ich war absolut überwältigt und wusste in dem Moment gar nicht, wohin mit mir. Irgendwie so, Hilfe, was ist jetzt passiert? Und als allererstes hat sich trotz all dieser Sicherheitsvorkehrungen mein Vater durchgekämpft, kam total bewegt, mit Tränen in den Augen, hat mich in den Arm genommen. Und das war ein ganz, ganz toller Moment.
Klingt nach dem perfekten Olympiamärchen und einem geschmeidigen Start der Freestyle-Sportarten bei Olympia. Doch so easy war es für die Snowboarder, gerade in der Zeit vor den Spielen nicht. Denn verantwortlich bei Olympia für sie war die FIS, der Verband der Skifahrer.
Zu den damaligen Zeiten hat der Skiverband es noch nicht so ganz ernst genommen, dass Snowboarden tatsächlich ein Sport ist, der es wert ist, in den Kreis der olympischen Sportarten aufgenommen zu werden.
Obwohl Nicola für die Olympia-Qualifikation beim anderen Verband Wettbewerbe fahren musste, hat sie sich dafür entschieden.
Es war schon keine leichte Situation, weil einer der damals bedeutendsten Snowboarder, auch bis heute eine Ikone, der Terje Håkonsen, der hat sich ganz klar gegen die Olympischen Spiele entschieden. Natürlich gab es dann eine Diskrepanz, dass wir für die Qualifikation dann plötzlich in einem anderen Verband, zu dem wir gar keinen Bezug hatten, der in keinster Weise uns auf dem Weg dorthin auch unterstützt hat, Wettkämpfe fahren mussten.
Nicola hat ihre Entscheidung für Olympia nicht bereut, obwohl sie lange damit gehadert hat, dass sie immer nur auf diesen einen Titel reduziert wurde. Doch der hat auch positive Folgen.
Mit so einem Titel können die Leute was anfangen. Und dadurch kriegst du erstmal einen Vertrauensvorschuss und sie hören dir zu und sie lassen sich auf gewisse Dinge ein. Dann hat man mal eine Chance.
Bei Nicola ist das die Chance, Snowboarden so zu prägen, wie sie es für richtig hält. Und das macht sie bis heute, indem sie jede freie Minute am Berg verbringt und Kids coacht.
Das klingt ja erstmal nach einem ziemlich holprigen Start, oder? Also einer ungewohnten Situation, mit der man sich als Freestyler erstmal arrangieren muss. Ist das heute für die Sportler besser?
Ja, also zumindest auf die Frage teilnehmen oder nicht teilnehmen, finden die meisten heute eine schnelle und klare Antwort. Snowboarderin Silvia Müttermiller ist sich sicher, dass
alle, die tatsächlich die Fähigkeit haben, nach Olympia zu gehen, die nah dran sind oder wirklich auf dem Niveau fahren, es schaffen zu können, es auch versuchen, es auch machen.
1998 bei der Halfpipe-Premiere war das ja noch nicht für alle so klar wie für Silvia heute, aber seitdem sind halt auch 20 Jahre vergangen.
Puls. Puls Spezial.
Was hat sich denn konkret getan? Also nach Nicola Tosts deutschem Olympiasieg in der Halfpipe damals.
Ja, als allererstes gab es natürlich mehr Aufmerksamkeit für den Sport und für die Siegerin natürlich. Also plötzlich haben sich alle um Nicola gerissen, 1000 Anfragen und Einladungen ins Fernsehen,
Nicola!
Fotoshooting für den Playboy, aha, Eintrag ins Goldenbuch der Stadt und. Und für die Nicola war das ziemlich überwältigend, weil in ihren Augen war sie ja vorher auch schon eine erfolgreiche Snowboarderin und hat jetzt nicht verstanden, warum alle nur wegen dieser einen Medaille so ausrasten. Also Olympia hat sie und ihren Sport aber erst in den Mainstream gerückt und ins Blickfeld der Massen.
Und was hat sich da so aus sportlicher Sicht getan? Also jetzt, wo man Freestyle-Snowboarden entdeckt hat?
Man könnte meinen, sehr viel, denn bis dahin hatte Freestyle-Snowboarden nicht nur in den Mainstream-Medien nichts verloren, sondern es gab auch im deutschen Skiverband nicht wirklich das Thema Freestyle. Das hatte keinen Stellenwert, es gab keine Strukturen, keine Trainingsmöglichkeiten, keinen Support, weil das halt eher so als Gaudi-Sport abgestempelt wurde. Aber
mit jeder Goldmedaille erhält der jeweilige Nationalverband in dieser Sportart 4 Jahre lang dann Unterstützung für Trainingsmaßnahmen in dem Bereich. Unser Skiverband dann da auch Möglichkeiten und hat halt versucht zu sagen, hey, wow, jetzt haben wir da eine, jetzt müssen wir mal Gas geben, weil Snowboarden hat scheinbar Potenzial in unserem Land.
Money.
Heißt konkret, genau, Geld in Form von einem Trainer, den Nicola gestellt hätte, bekommen. Aber sie hat gesagt, nee, da bin ich nicht so der Typ für, ich trainiere lieber allein und freier und hat diese Möglichkeit dann nicht genutzt. Wichtiger für sie wären Trainingsmöglichkeiten gewesen, heißt für sie eine gute Halfpipe. Aber so eine gab es nicht und die Sportler dahin zu schicken, wo gute Pipes sind, also zum Beispiel in die USA, um dort zu trainieren, das konnte der Verband damals finanziell noch nicht wuppen. Sprich, so super viel hat sich dann im Endeffekt nicht getan für die Freestyle-Sportler.
Ja klar, das war aber damals. Also heute ist das doch sicher besser, oder? Gibt es da gute Halfpipe zum Trainieren bei uns in Deutschland, in Bayern?
Also in Bayern erst recht überhaupt gar nicht. Also da brauchst du gar nicht drüber nachdenken.
Da musst du nach Schleswig-Holstein fahren.
Nee, tatsächlich auch nicht in einer akzeptablen Entfernung, wo man als deutscher Freestyler sagen könnte, huch, da fahren wir mal geschwind hin zum Trainieren. Mhm. Die nächste gescheite Halfpipe, die ist in Laax in der Schweiz. Aber immerhin ist der Skiverband mittlerweile so weit, dass er sich darum kümmert, seine Sportler zu diesen guten Trainingsmöglichkeiten Wahnsinn. Zu schicken. Also bei der Halfpipe-Freeskierin Sabrina Chakmakli, die auch schon bei den Winterspielen in Sochi und auch in Pyeongchang am Start war, da hat sich schon einiges getan.
Ich bin eigentlich fast immer mit einem Trainer jetzt unterwegs. Wir haben ja auch seit letztem Jahr eine tolle Kooperation mit den Schweizern für mich arrangieren können. Das heißt, ich trainiere mit den Schweizern mit. Deutschland stellt dafür den Physiotherapeuten für uns, was natürlich auch super ist. Da geht halt einfach viel mehr vorwärts.
Ja, und diese Möglichkeit, die klingt super, aber das gibt's auch erst seit 2016 so für die Sabrina, also echt spät. Dass das aber was bringt, das sieht man daran, dass die Sabi in Pyeongchang tatsächlich auf den 8. Platz gefahren ist. Und das ist ziemlich beachtlich für eine deutsche Athletin, weil eigentlich haben wir in diesen Freestyle-Sportarten nie so eine besondere Rolle gespielt.
Aber haben jetzt die Freestyle-Snowboarder mittlerweile dieselben Vorteile wie die Freeskier? Oder merkt man da, dass die Spiele eben den Skifahrern schon immer ein bisschen näher waren?
Ja, also eigentlich müssten die Freestyle-Snowboarder da ja schon viel weiter sein, weil sie ja schon viel früher, also seit 1998, olympisch sind, aber halt nur die Halfpipe. Silvias Disziplinen, also der Slopestyle und der Big Air, die kamen 2014 und 2018 neu dazu und entsprechend zäh ging es da bei ihr voran.
Bis 2015 wurde mir im Verband gesagt, als ich gemeint habe, ob ich irgendeine Unterstützung haben kann, ich wäre doch in beiden Disziplinen Top 15 gefahren. Ja, Slopestyle, Big Air, das gibt es bei uns nicht, das ist kein System, das existiert für uns nicht. Ist schön, dass du da ganz gut bist, aber für uns gibt es dich quasi nicht. 2015, und ich war immer noch im Alleingang unterwegs und die anderen waren halt schon Team Norwegen, Team USA.
Mittlerweile gibt es zum Glück auch Team Deutschland. Silvia ist da saufroh drüber. Sie hat einen Trainer und entsprechend Support. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, 20 Jahre Freestyle bei Olympia. Jetzt gibt es die perfekten Trainingsmöglichkeiten, tollste Strukturen, uneingeschränkten Support. Da sind die klassischen Wintersportdisziplinen wie Ski Alpin, Biathlon oder das Rodeln immer noch im Vorteil. Das heißt, der Effekt von olympische Disziplin sein, der zeigt sich am meisten bei der Aufmerksamkeit, beim Medieninteresse. Verbandseitig tut sich zwar was, aber eher langsam bis sehr langsam.
Also beißen, beißen, beißen und immer weitermachen.
Ja.
Wenn es dann ein Sportler trotzdem in die Weltspitze geschafft hat und die Olympia-Quali lösen konnte, so wie die Silvia, dann sollten zumindest bei den Spielen ja alle gleich sein. Optisch ist es auf jeden Fall jeder Fall und damit alle das gleiche, also das passende Outfit haben, gibt's da vor jeden Olympischen Spielen die große Einkleidung.
Puls. Puls Spezial.
Das heißt aber auch für die Freestyle-Snowboarder und Freeskier nichts mit Baggy Pants. Nix mit diesen überdimensionalen Hoodies und den lässigen Beanie-Mützen. Ihr erinnert euch sicher noch an die knallbunten Kanarienvogel-Outfits der deutschen Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Sochi 2014. Schnackels, orange geblümte Hosen, gelb-grün-blaue Jacken. Es war wirklich grenzwertig, muss man sagen. 2018, da konnte es also quasi nur besser werden. Und wie die Outfits bei den Freestyle-Sportlern ankommen und wie es bei so einer Olympia-Einkleidung überhaupt zugeht. Claudia hat für uns die Snowboarderin Silvia Mittermüller dabei begleitet.
Hallo, was braucht ihr? Ein Ausweis, ein Pass?
Eigentlich nur ein Name.
Mittermüller. Ich bin Snowboarderin.
Mittermüller, Silvia Mittermüller.
Jawohl, da
okay.
Haben wir es.
So, und dann darfst du jetzt hier ausfüllen. Name, Verband, Adresse und vor allen Dingen die Kleidergröße.
Boah, keine Ahnung, es kommt drauf an, wie das Zeug geschnitten ist.
Es ist ja nur ein Hinweis dafür, dass die schneller das greifen können, was dir passt.
Schnell geht die Einkleidung für die deutschen Olympiateilnehmer im Münchner Postpalast definitiv nicht. Silvia bekommt hier über 50 Kleidungsstücke und zig Accessoires, die sie auch alle anprobieren muss.
Wenn ich ehrlich bin, ich hasse shoppen, aber umsonst Zeug mitnehmen, Olympia, okay, ich mach's.
Bevor es aber zum Fitting geht, bekommt Silvia noch einen großen Einkaufswagen und gleich mal viel Kleinzeug rein.
Als erstes werden das mal die Mützen, also das, die ist ein bisschen größer und die fällt ein bisschen kleiner aus. Mal aufprobieren.
Wahrscheinlich die kleinere. Kleine Mütze.
Das ist ein Turnbeutel, ein Rucksack und eine Laptoptasche. Große Reisetasche, Adiletten, Trinkflasche, Handtuch, Basecap, Socken, Stirnband, 1, 2, 3 Mützen.
Drei Mützen und ein Schal.
Es gibt ja noch mehr Mützen, also mal keine
noch
Sorge.
Mehr Mützen.
Ja, es gibt noch mehr.
Okay.
Na, hinten am Ende bekommt er ein Booklet, wo genau drin steht, was wann wo zu tragen ist. Und viel Erfolg.
Danke.
Und dieses Handbuch braucht man auch bei so viel Stuff.
Da steht zum Beispiel drin, weißes Hemd und schwarze Daunenweste zur Anreise, beiger Parker zur Eröffnungsfeier, hellgraue Daunenjacke zur Siegerehrung. Nach den Accessoires kommen jetzt Jacken, Pullis und Shirts.
38, 40?
Bei so einer Jacke vielleicht doch 40, also ich weiß nicht.
Wir haben Zeit, alles auszuprobieren.
Ja. Die finde ich voll gut. Hey, ich bin so froh, dass wir nicht die Knallbonbons sind von Sochi, weil die waren mal echt hässlich.
Die Klamotten für Pyeongchang sind hauptsächlich grau, schwarz, beige und rot. Und sogar so zeitlos, dass sich Sylvia vorstellen kann, ihre neue graue Daunenjacke mit fettem Germany-Schriftzug auch nach den Spielen zu tragen.
Das sind wieder die 36. Die fallen ein bisschen kleiner aus, weil die so schwer über den Kopf gehen.
Das klingt jetzt schon nach einem Bombenspaß. Ja, dann auf geht's.
Das ist jetzt die 36. Hier habe ich noch die 38.
Ist das was Neues?
Ja.
Das sieht genauso aus wie das letzte. Was ist da jetzt der Unterschied?
Wenn du die nebeneinander legst, dann siehst du, das erste war schwarz und das ist Onyx.
Neben vielen recht ähnlichen Klamotten gibt es für Sylvia aber auch schon ein bisschen Olympia-Flair zum Reinschnuppern.
Ich habe so ein paar altbekannte Snowboarder, Bobfahrer und solche Leute gesehen. Ich habe so generell aber ein Gefühl dafür bekommen, dass ein Haufen Leute sein werden, dass es echt mal Medieninteresse gibt für was, was sonst Randsportart ist.
Bei Olympia sind alle gleich. Zumindest bei der Einkleidung gibt es für alle gleich viel Klamotten. Und zwischen prominenten Biathleten und Skispringern steht auch Sylvia am Ende mit einem übervollen Einkaufswagen da.
Ich freue mich wahnsinnig und ich hoffe, dass ich alles richtig anziehe, weil es wirklich viel zu viel ist, als dass der normale Mensch noch einen Durchblick haben könnte. Zum Glück habe ich das Handbuch zum richtigen Einkleiden auch bekommen.
Freestyle-Sport und Olympia. Das geht für Sylvia zumindest bei den Klamotten für Pyeongchang schon mal ganz gut zusammen.
Freestyle-Snowboarder auf einer Ebene mit Abfahrern und Biathleten. Das klingt ja erstmal sehr super. Nach Gleichberechtigung. Auch wenn die Individualität, die Freestyler ja so lieben, natürlich ein Stück weit auf der Strecke bleibt. Aber das geht halt bei Olympia nicht anders. Damit kommen wir zu einer der beiden großen Fragen vom Anfang zurück. Wie hat Olympia den Sport bis jetzt verändert?
Ziemlich stark, würde ich sagen. Also vom Lifestyle und den Vibes her beschreibt Snowboarderin Silvia Mittermüller das so.
Ich habe Snowboarden in seinen alten Strukturen erlebt mit ganz viel Freigeist, wilde Leute, Leidenschaft. Und dann eben zu erleben, wie es olympisch wird und auf einmal die Nationalmannschaften da reinkommen, das gab es nie. Und es ist irgendwo das Erwachsenwerden von einem jugendlich wilden Sport.
Zum Erwachsenwerden, da gehört natürlich auch so ein bisschen Disziplin dazu, findet Sylvia.
Man muss irgendwo, gerade wenn man staatlich geförderter Sportler ist, in bestimmte strukturelle, gesellschaftliche Normen passen, um eben diese Förderung zu verdienen. Und wenn du da als volltrunkener Chaoten-Snowboarder daherkommst, ist einfach auch nicht angebracht.
Vor allem, wenn man im Sportförderungsprogramm der Bundeswehr ist, so wie die Sylvia. Sie ist quasi Sportsoldatin und bekommt von der Bundeswehr Geld und so wie man es halt auch von vielen Biathleten, Skispringern und Skifahrern kennt, die da unterstützt werden.
Krass, also Freestyler als Sportsoldaten.
Mhm.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also passt ja irgendwie auch nicht so, oder? Also diese Freigeister in so strengen und autoritären Systemen?
Ja, auf den ersten Blick nicht, aber mein für Sylvia ist das halt quasi die einzige Möglichkeit, von ihrem Sport gescheit leben zu können und sich auch ganz komplett darauf zu konzentrieren. Aber nicht nur beim Lifestyle hinter dem Sport hat sich viel geändert, sagt die Sylvia.
Wenn man sich Wettkampfsnowboarden anschaut, hat sich da schon was getan. Es hat aber auch ganz einfach den Hintergrund, dass die Sprünge größer geworden sind, dass die Tricks anspruchsvoller geworden sind, dass mehr Risiko dabei ist und es einfach mehr Bedarf, dass man das körperlich wegstecken kann, dass man auch mal hinfliegt. Da gehört mehr dazu als früher. Dementsprechend sind Wettkampfsnowboarder meiner Meinung nach schon mehr Athleten, als sie mal waren.
Und das war bei Nicola Toast, also der Olympiasiegerin in der Halfpipe von 1998 und ihrer Snowboard-Generation noch was anderes. Auch wenn die Nicola natürlich damals auch viel trainiert hat.
Ich weiß, dass ich nur deshalb so erfolgreich war, weil ich halt die harte Ausbildung einer Kunstturnerin hatte, weil ich wusste, auch wenn ich davor Party machen gehe, was ja in unserer Generation echt eine große Rolle gespielt hat, bin ich trotzdem morgens um 7 aufgestanden und bin laufen gegangen oder habe nach dem Snowboarden dann noch mein Fitnesstraining gemacht. Was zu meiner Zeit eher so, das musstest du eher so hinter den Kulissen gestalten, weil es enorm uncool war.
Die damals, gell?
Uncooles Fitnesstraining, nee.
Unglaublich. Saufen vorm Sporteln, das geht ja gar nicht.
Und heute geht's definitiv nicht mehr ohne Fitnesstraining. Denn allein um so eine olympische Qualifikationsperiode, also gut 1,5 Jahre unverletzt zu überstehen, da brauchst du einfach einen fitten Körper und das entsprechende Training, auch abseits vom Pipe, Park und Piste.
Aber mal ganz ehrlich, das klingt ja schon recht spießig, oder? Ist Snowboarden noch so stylisch und cool wie am Anfang? Oder sind diese Freigeist-Vibes und diese Lässigkeit durch Olympia jetzt zerstört worden?
Also ich würde nicht sagen, dass diese Vibes komplett gekillt wurden. Also es ist sicherlich vieles organisierter, aber das muss ja auch nicht zwangsläufig immer schlecht sein. Es sind halt einfach weitere Facetten zum Sport dazugekommen und Snowboarden ist heute einfach ein bisschen breiter gefächert. Die Silvia sieht es so.
Wer gern am Abend 8 Bier mit seinen Kumpels trinkt und am nächsten Tag mit zu wenig Schlaf irgendwie auf die Piste sich schleppt, sich vielleicht gegenseitig filmt, sich wahnsinnig freut, weil er seinen ersten Frontside-Boardslide schafft, bevor er sich irgendwo in die Bäume übergibt, der kann das immer noch machen und das fühlt sich genauso an wie 2004.
Also jeder kann sein Snowboarden so leben, wie er es will. Und das ist ja vielleicht auch genau wieder dieses Freigeistum, für das das Freestyle-Snowboarding eben steht. Also ich würde sagen, ein bisschen erwachsen werden ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man dann im Gegenzug eben als gleichwertiger Leistungssportler ernst genommen wird.
Puls Spezial.
Aber nicht nur beim Snowboarden, auch beim Skifahren tut sich einiges. Freeskiing ist seit 2014 mit Halfpipe und Slopestyle olympisch. Jetzt muss ich schon mal blöd fragen, Claudia. Wie läuft es denn überhaupt ab? Also wenn das Internationale Olympische Komitee eine neue Sportart ins Programm aufnimmt.
Ja, also ganz generell musst du da erstmal zwischen Sportart und Disziplin unterscheiden. Also sowas wie Slopestyle, Halfpipe und Big Air, das sind Disziplinen. Und das passiert meistens so, indem eine andere Disziplin derselben Sportart, die zum Beispiel nicht mehr so beliebt ist, rausgenommen wird. Also in unserem Fall ein anderer Snowboard- oder Skiwettbewerb. Weil insgesamt dürfen nämlich bei den Olympischen Winterspielen nicht mehr als 2.900 Athleten an den Start gehen. Einfach damit dieses eh schon riesige, überdimensionale Event nicht komplett explodiert und zu groß wird.
Das haben die irgendwann so festgelegt,
genau.
Quasi, oder?
Größer darf nicht.
Mhm, okay, und sonst? Also müssen die Sportler da irgendwie organisiert sein?
Ja, natürlich. Also es braucht einen internationalen Verband, der die Disziplin bei Olympia vertritt und quasi die Wettbewerbe ausrichtet. Und das wurde bei den Snowboardern 1998 zum Beispiel der FIS zugeteilt, der ja eigentlich der Verband der Skifahrer ist. Und das war ja dann eben auch der Grund, warum die Snowboarder zu Beginn jetzt nicht unbedingt so pro Olympia eingestellt waren. Außerdem gibt es noch ein paar andere Auflagen, die eine Disziplin erfüllen muss, erklärt der ARD-Olympia-Experte Holger Kühner.
Es muss vor allem Regeln geben. In Sportarten wie beispielsweise dem Eiskunstlaufen ist es relativ einfach. Beim Snowboarden, da musste man sich daran gewöhnen, dass es Regeln geben muss. Ganz wichtiger Punkt, auf den das IOC immer hinweist, ist, dass die Sportart oder die Disziplin auch international sein soll.
Regeln, 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 sonst geht da gar nichts.
Ohne Regeln geht bei Olympia nichts. Und wenn das alles jetzt dann der Fall ist, dann kann eine Disziplin, wie das 2018 beim Big Air der Fall war, aufgenommen werden und olympisch werden.
Klingt aber schon eher ein bisschen komplex, oder? Gibt es da öfters mal Probleme?
Ja, gerade bei diesen Zuständigkeiten, da gibt es super häufig Streitereien. Also heißt konkret, welcher Verband ist für den Sport bei Olympia zuständig? Also beim Freeskiing ist es ja ganz okay und erwartbar, dass das quasi die FIS, also der internationale Skiverband, macht. Beim Snowboarden hätte es eigentlich damals auch einen eigenen Verband gegeben, den Verband der Snowboarder, aber der hat die Zuständigkeit nicht bekommen. Und jetzt auch in die Zukunft mal geschaut, bei den Spielen 2022, bei den Sommerspielen, wo Skateboarden und Parkour dazukommt, da gibt es jetzt nämlich gerade aktuell diesen Verbandsbeef. Also Parkour hat extra einen internationalen Parkourverband quasi gegründet, damit die ihren Sport bei Olympia vertreten dürfen. Aber jetzt gibt es dann auch noch den internationalen Turnerverband, der ist eher so ein bisschen altbacken und der sagt, nee, nee, wir wollen uns um diesen Sport bei Olympia kümmern. Und das sind dann immer diese Konflikte, die aufkommen und die gibt es eigentlich fast immer, wenn eine neue Sportart oder Disziplin olympisch werden soll, also seit Anbeginn.
Also da kommt der Style-Faktor dazu und dann sagt der Turnverband so, ja, das ist hip, das ist gut für uns, das hätten wir gerne.
Genau so ist es.
Das heißt, man hat auch früher schon ständig Sportarten erneuert und am olympischen Programm, ich sag mal, vorbeigeschraubt.
Ja, total. Also diese Suche nach immer noch spektakuläreren Wettkämpfen, das ist jetzt kein exklusives Phänomen des 21. Jahrhunderts, sagt Olympia-Experte Holger Kühner.
Das gibt's im Prinzip seit von Beginn an. Man hatte mal 1908 auf der Themse Motorbootrennen durchgeführt. Kanonenschießen hatte man. Es gab verrückte Ideen. Je verrückter die waren, desto schneller haben sie sich verabschiedet.
Ja, Motorbootrennen auf der Themse.
Kanonen schießen.
Da wärst du auch dabei, oder? Aber ich sage jetzt mal, die Freestyle-Disziplinen, die jetzt heute neu dazukommen, die sieht Holger Kühner aber auf einer ganz anderen Ebene als dieses Motorbootrennen und Co.
Das, was wir gerade bei den Winterspielen erleben, dass eben Big Air diese spektakuläre Schanze da mit an den Spielen ist, das ist nicht verrückt. Das ist das, was den Sport heute auszeichnet. Das ist das, was aus der Jugend kommt. Das ist das, was Kinder auf der Skipiste ausprobieren können, ob die Schanze noch so klein ist. Und solche Sportarten oder solche Disziplinen haben eine absolute Zukunft bei den Olympischen Spielen.
Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also zu schauen, was machen die Leute selber? Was können sie nachfühlen im kleinen Maßstab und was entfacht eben wegen dieser Nachvollziehbarkeit besondere Emotionen beim Zuschauen?
Also Olympia versuchte nach außen hin ein etwas jüngeres Gesicht zu bekommen. Vor allem durch diese Freestyle-Sportarten wie Halfpipe oder Slopestyle und auch Snowboard. Big Air soll seit den Winterspielen 2018 dabei helfen. Diese Disziplin war in Pyeongchang zum ersten Mal am Start. Und wie Big Air abläuft und was ihr euch genau darunter vorstellen könnt, das erklärt euch jetzt die Claudia.
Looks like she's going for it again. Boom! Whoa, whoa, whoa! That was crazy! Gasser stomping the cab 10 double cork,
the heaviest of the heavy.
So fett klingt Snowboard Big Air. Zumindest wenn Weltklasse-Snowboarderin Anna Gasser aus Österreich einen Contest gewinnt. Klar ist, Big Air ist immer der Superlativ der Freestyle-Snowboard-Disziplinen und schaut so aus. Ein Snowboarder fährt mit über 50 Kilometern pro Stunde eine steile Anfahrt runter, die bis zu 50 Metern hoch ist, und springt dann über einen fetten Kicker, um in der Luft Tricks zu zeigen und sich mehrfach zu drehen, flippen, grabben, korken. Und wie der Name schon sagt, geht's beim Big Air hoch in die Luft. Die Sprünge sind bis zu 8 Meter hoch und 25 Meter weit. Aber im Gegensatz zur Disziplin Slopestyle müssen die Rider nicht einen kompletten Kurs fahren, sondern nur einen Trick über diesen einen fetten Kicker zeigen. Für das Debüt bei den Winterspielen in Pyeongchang hat sich die Münchner Snowboarderin Silvia Mittermüller als einzige Deutsche qualifiziert.
Wenn man meine Hauptdisziplin Slopestyle als großen Kuchen sehen will, ist Big Air ein Stück vom Kuchen. Was sie einfach rauskristallisiert haben und ein bisschen schöner auf dem Teller herrichten, aber eigentlich ist es das Gleiche.
Nur genau bei ihrer Hauptdisziplin beim Slopestyle ist Silvia dann gestürzt und hat sich den Innenmeniskus gerissen. Also kein Big Air für sie in Pyeongchang. Alle anderen Athleten haben 3 Versuche, die Wertungen der beiden besseren Tricks werden addiert und derjenige mit den meisten Punkten gewinnt. 6 Judges vergeben die Scores und bewerten die Tricks dann nach Style, Schwierigkeit, Höhe, Ausführung und Landung. Los ging's mit dem Snowboard Big Air schon in den 90ern. Da wurde die Disziplin dank der X Games und der Air & Style Contests richtig groß. Olympia-Premiere feiert Big Air aber erst jetzt. Und damit die Disziplin überhaupt olympisch werden konnte, musste ein anderer Snowboard-Wettbewerb gestrichen werden, der Parallelslalom. Spektakulärere Fernsehbilder für die Zuschauer liefert der Big Air auf jeden Fall. Ob die neue Showdisziplin es aber wirklich schafft, die jungen Zuschauer zurück vor den Fernseher zu holen und Olympia zu modernisieren?
I doubt it.
Puls. Ah, das ist also dieser Snowboard Big Air, von dem alle reden. Claudia ist anscheinend noch ein bisschen skeptisch, also wie groß der positive Effekt der Freestyle-Sportarten auf die Olympischen Spiele wirklich ist. Reichen da ein paar spektakuläre jugendliche Disziplinen, um Olympias angekratztes Image zu retten? Oder wird da bloß wieder eine schöne Fassade auf das alte, wankende Konstrukt aufgemalt und drunter, da bröckelt's eigentlich weiter?
Puls.
Hat das IOC diese Verjüngungstaktik eigentlich offiziell so beschlossen oder publik gemacht? Oder machen die das einfach so und erhoffen sich ganz still und leise diesen Effekt?
Nee, also einfach so passiert beim IOC gar nichts. Also das steht ganz offiziell in der Agenda 2020 und darin wurde quasi niedergeschrieben, wie man die Spiele modernisieren und wieder für Leute wie uns interessant machen will. Den Hintergrund dieser Verjüngungskur hat mir ARD-IOC-Experte Holger Kühner erklärt.
Jünger heißt beispielsweise auch freier in der Performance. Neue Disziplinen sollen unter anderem auch fernsehtauglich sein. Und das sind natürlich diese Snowboard-Wettbewerbe, auch Big Air. Die sind natürlich glänzend dafür geeignet, wunderschöne Fernsehbilder zu präsentieren.
Holger Kühner, der beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem IOC, den Olympischen Spielen, den großen Problemen und Krisen dieser Veranstaltung. Das IOC, das wollte mit mir übrigens nicht sprechen. Sie haben gesagt, zu viel Stress wegen der Spiele in Südkorea und meine kurzfristige Anfrage, also 8 Wochen vorher, das waren die Gründe für die Absage.
Das sagt ja schon mal einiges aus über diesen Verein. Mm. Aber kommt diese Verjüngungskur auch bei der jungen Zielgruppe an? Also bei der Zielgruppe, die sich das IOC gewünscht hat, oder merkt man das gar nicht so?
Schwierig zu sagen, wie bewusst die Leute das wahrnehmen. Ich habe mich mal auf der Straße umgehört und ganz einfach mal gefragt, ob die Leute die Winterspiele in Pyeongchang überhaupt geschaut haben.
Nee, eigentlich nicht.
Ja. Nee.
Nee.
Nee, zurzeit gar nicht.
Grundsätzlich interessiert mich das einfach überhaupt nicht. Null.
Bei mir in der Familie schaut das auch keiner an und deswegen.
Ab und zu ein paar Wettkämpfe, aber jetzt nicht regelmäßig verfolgen.
Ich mache lieber selber Sport, ich gucke es mir nicht so gerne im Fernsehen an.
Aha, war da jetzt überhaupt jemand dabei, der es anschaut? Also.
Ja, es ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, aber ich würde jetzt mal sagen, Olympia ist nicht das TV-Ereignis für die Leute da draußen. Auch jetzt nicht mit den jungen Sportarten im Programm.
Na, absolut nicht. Das Einzige, was mir selber so beim Durchseppen im Fernsehen aufgefallen ist, wenn man sich die Olympia-Vorschau-Spots in ARD, ZDF und Co. anschaut, da werden ja schon immer die krassen Freeski- und Snowboard-Bilder reingeschnitten.
Ja klar, genau dafür sind sie ja da. Und oberflächlich werden die Spiele ja so auf den ersten Blick schon cooler, auch vom Fokus der Medienberichterstattung her. Und wenn man sich die Einschaltquoten dann anschaut, dann geht der Plan gar nicht so schlecht auf. 2014 bei den Winterspielen in Sochi war Snowboard Slopestyle der Wettbewerb mit der weltweit höchsten Einschaltquote. Und das ist schon mal eine Ansage. So sieht es auch der Olympia-Experte Holger Kühner.
Diese Freestyle-Sportarten tun den Olympischen Spielen gut und das IOC ist gut beraten, auch den gesellschaftlichen Wandel zu beobachten. Man geht nicht mehr in den Sportverein. Die Leute jetzt, ob jung oder alt, die wollen sich frei bewegen, die wollen sich nicht in Vereine pressen lassen.
Tja, da hat natürlich das IOC als der Oberverein eher schlechte Karten. Nee, aber jetzt mal im Ernst, also, dass sich das IOC anschaut, was tun die Leute da draußen, welche Sporttrends und Strukturen gibt's, das ist ja in der Theorie schon mal ein sehr kluger und guter Schritt.
Absolut. Und man muss schon sagen, die Freestyle-Sportler, die da auftreten, die sind ja richtig entspannt, locker, kommt gut rüber. Ich glaube, das tut der Veranstaltung wirklich gut.
Total. Und das sehen auch die Sportler selber so, wie zum Beispiel Sabrina Chakmakli. Die ist ja 2018 schon zum zweiten Mal bei Olympia am Start.
Wenn wir da übertragen werden, dann ist das, glaube ich, schon eine ziemlich coole Atmosphäre einfach. Wir sind miteinander alle Freunde, wir gehen super nett miteinander um. Ich glaube, wir strahlen alle die Freude aus, die wir haben beim Skifahren, beim Snowboarden. Wir sind halt so die locker lässigen, einfach die ein bisschen cooleren, aber ich glaube, genau das ist es auch, was es braucht.
Ja, und genau diese Happy Vibes, sage ich mal, die will Olympia abgreifen, weil damit identifizieren wir uns, findest du ja auch irgendwie cool, ja, dass die da ganz entspannt am Start sind. Und das schaut alles ganz nett aus. Nur tatsächlich hapert es in der Umsetzung der Freestyle-Wettbewerbe immer noch. Auch 2018 in Pyeongchang gab es da noch Probleme. Und wie da teilweise mit dem Sport und den Athleten umgegangen wurde, das war echt nicht so schön.
Puls. Jetzt, wo hakt's denn da genau, Claudia? Also ich erinnere mich noch, 1998, Nagano, Snowboard, Halfpipe, da war ja der Start für die Athleten um Nicola Tost nicht so wirklich rosig, oder?
Nee, ganz genau. Also Nicola fand das alles andere als cool, wie man als Freestyle-Snowboarder bei Olympia betrachtet wurde.
Das war brutal. Also es war ganz schrecklich für uns. Es war deshalb schrecklich für uns. Das kennt man auch aus dem Privaten vielleicht, wenn man so ein bisschen beleidigt ist, weil einen jemand belächelt hat. Und in dem Moment, wo du dann erfolgreich und interessant wirst, ja, dann kommen sie plötzlich an und wollen was von dir. Und so ein bisschen haben sich, glaube ich, die Snowboarder gefühlt.
Das ist zum Glück jetzt 20 Jahre her, aber du siehst, Nicola wird da immer noch ganz emotional und aufgewühlt, wenn sie drüber spricht.
Aber man muss ja sagen, das sind ja auch Welten aufeinander geprallt,
ja,
oder? Das
absolut.
Ist doch heute sicherlich ganz anders.
Ja, das dachte ich mir auch und deswegen wollte ich von der Sabrina Chakmakli wissen, wie es ihr 2014 ging, als sie bei den Winterspielen in Sochi bei der Olympia-Premiere von Freeski Halfpipe an den Start ging.
Wir waren definitiv die Exoten. Also als ich da angereist bin, ich kannte wirklich niemanden von dem deutschen Team. Ich war da wirklich mehr oder weniger alleine. Wir wurden schon so ein bisschen ausgegrenzt, würde ich jetzt sagen, am Anfang, weil keiner kannte uns, keiner hat uns so richtig ernst genommen. Wir waren halt die Freestyler, die coolen Freestyler, die halt eh nicht wirklich trainieren.
Sabrina sagt aber auch, dass sich seitdem die Wahrnehmung schon stark geändert hat und die Leute langsam checken, okay, Freestyle-Sportler sind auch richtige Athleten und trainieren auch hart und mittlerweile fühlt sie sich schon ernst genommen.
Wird ja auch langsam Zeit.
Ja, absolut.
Du hast vorher schon angedeutet, dass auch 2018 in Pyeongchang noch mächtig was schiefgelaufen ist. Was ist da passiert?
Ziemlich viele Stürze beim Snowboard-Slopestyle-Wettbewerb der Damen.
Wow! Ah, aber jetzt da. Nein, nein, nein. Ah.
Gott, das waren zwei Hardcore-Stürze.
So brutal.
Zieht's mir alles.
Dass da überhaupt noch ein Knie dran ist jetzt.
Vielen Dank für diesen Zusammenschnitt.
Ja, du, da brauchst du eigentlich gar kein Bild dazu, weil wenn Kommentatoren so klingen, dann weißt du eigentlich genau schon, wie die Stürze aussehen.
Es klingt ziemlich übel, ja, das Ganze. War's auch. Aber warum sind denn da so viele Snowboarderinnen gestürzt?
Weil die Bedingungen beim Wettbewerb katastrophal waren, nämlich wahnsinnig windig und das ausgerechnet beim Slopestyle, wo die Fahrerinnen ja über diese riesigen Kicker springen und da schon eine kleine Windböe über ein paar Meter mehr oder weniger bei so einem Sprung entscheidet und hat auch, ob man den Sprung stehen kann oder stürzt. Und das Ironische daran war, der Riesentorlauf der alpinen Skifahrerinnen, der am selben Tag hätte stattfinden sollen, der wurde abgesagt, weil es zu windig war. Nur den Slopestyle, den hat man durchgezogen.
Aber das kann man doch nicht bringen, oder? Nee. Also ich meine, sowas muss man doch dann auch absagen. Das ist doch gefährlich. Was hat das für Folgen jetzt?
Ja, also bei den Snowboarderinnen war es tatsächlich so, dass im ersten Lauf nur 5 von 25 ohne Sturz durchgekommen sind. Und Silvia, die Münchner Snowboarderin, die ich ja vor den Spielen getroffen habe, die ist eben ja bereits beim Einfahren für den Contest gestürzt, weil eben so eine starke Windböe kam, hat sich da den Meniskus gerissen und musste eben deswegen heimfahren und konnte gar nicht erst am Wettkampf teilnehmen.
Krass, also die machen da wirklich Unterschiede quasi. Ob das Rennläufer sind, die mit dem Ski in Bergen unterfahren oder Snowboarder, die eine große Schanze hupfen.
Ja, wie bewusst das ist, mei, das sei dahingestellt, aber es ist absolut unverantwortlich gewesen, diesen Wettbewerb überhaupt zu starten. Also jeder andere Freeski-Weltcup oder normale Slopestyle-Contest, der hätte bei solchem Wind definitiv gar nicht stattgefunden.
Aber das weißt du wahrscheinlich auch, also neben der Gefahr für die Fahrerinnen, das ist doch auch mega negative Publicity für Olympia, oder? Also bei so vielen Stürzen?
Genau, also eigentlich wollte das IOC ja gerade mit dem Slopestyle und den neuen Disziplinen gute Stimmung und Happy-Action-Bilder generieren. Aha. Und genau das Gegenteil ist passiert. Jetzt wird nämlich in der Öffentlichkeit sogar wieder drüber diskutiert, ob das nicht alles viel zu gefährlich ist, diese neuen verrückten Sportarten. Dabei ist der Slopestyle ja nicht per se gefährlich. Also die Snowboarderinnen wissen genau, was sie tun und trainieren jahrelang auf höchstem Niveau dazu. Und damit sie hätte halt einfach drüber springen können. Und jetzt war es halt für sie nicht nur die Gefahr, der sie ausgesetzt waren, das war super ärgerlich, sondern sie konnten halt einfach auch nicht zeigen, was sie können, weil dieses Riding-Niveau, das ist ein ganz ein anderes als das, was man bei diesem verwehten Wettbewerb gesehen hat. Die Mädels haben schließlich 4 Jahre lang drauf trainiert und dann ist dieser Wettbewerb und der wird ihrem Sport einfach überhaupt nicht gerecht.
Das ist wahnsinnig enttäuschend auch.
Und ja, total schade. Ja.
Aber woran liegt es denn? Also woran liegt es, dass es da so eine Fehlentscheidung gab?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also vielleicht ist der Sport echt noch zu jung, sag ich mal, als dass die Organisatoren bei Olympia checken, wann es jetzt gut geht und wann nicht.
Das ist Hey Olympia, Mann.
Ja, das ist so die Theorie von Olympia-Experten Holger Kühnel. Der hat halt gemutmaßt, naja, das kennen die nicht so gut, das ist noch nicht so lang dabei. Aha. Aber ganz ehrlich, das darf halt nicht passieren, weil gerade wenn andere Wettbewerbe schon wegen des Windes abgesagt werden, dann muss ich ja auch besonders bei denen, die hauptsächlich in der Luft stattfinden, irgendwie mal drüber nachdenken, ob das Sinn macht. Ja. Also für mich hat das einen unguten Beigeschmack. Schon so ein bisschen, als wären die Freestyle-Sportler nur Athleten zweiter Klasse und dann dazu da, um geile Bilder zu generieren.
Schade, einfach schade. Also ja. Ich meine für alle Seiten. Wenn so mit dir umgegangen wird, das ist dann schon ziemlich krass. Claudia, jetzt, wie geht's denn mit den Freestyle-Sportarten bei Olympia weiter? Also was glaubst du, wie schaut die Zukunft aus?
Also ich glaube tatsächlich, dass Olympia den Freestyle-Sport beschleunigt, also dass das Leistungsniveau sich viel schneller weiterentwickelt, als wenn der Sport nicht olympisch wäre, weil es gibt ja in jedem Land mittlerweile nationale Apparate, Systeme, die ja forcieren, dass Freestyle immer noch schneller, höher, weiter und krasser wird. Und da geht es dann natürlich viel rasanter mit der Entwicklung voran, als zum Beispiel zu der Zeit, wo Snowboarden noch mehr so ein Underground-Ding von dem kleinen Kreis von Core-Snowboardern war. Ähnlich sieht es auch die Freestyle-Snowboarderin Silvia Mittermüller.
Ich glaube, dass Snowboarden jetzt noch immer crazier wird, bis es irgendwann so ein bisschen wie das Aerial-Skifahren ist. So bewundernswert das ist, was die Jungs da machen, dass es den Sport auch wieder etwas unattraktiver macht.
oder etwas langweiliger auch die Wettbewerbe, weil es einfach so crazy ist, dass man gar nicht mehr so richtig den Unterschied zwischen einem 180 mehr oder weniger versteht. Es wird halt einfach komplett abgehoben.
Also der Sport wird dadurch letzten Endes ein bisschen weniger nachvollziehbar, aber es ist ja total wichtig, dass es nachvollziehbar ist, damit die Leute mitfiebern können. Und wenn sie das nicht können, wird es vielleicht wieder weniger interessant.
Und wie schaut es da in puncto Style aus? Also das klingt ja schon so, als wäre das zwar krass, aber gar nicht mehr so cool anzuschauen.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Befürchtung, die viele Freestyle-Sportler und auch Szenemenschen schon länger haben. Also durch diese starren Regeln, die man ja braucht, um olympische Disziplin zu sein und erst bewertbar wird, wird dann nicht unbedingt der stylischste Trick am besten gejudged, sondern vielleicht der hat mit einer halben Drehung mehr. Der ist dann zwar technisch sehr anspruchsvoll, aber eben vielleicht gar nicht mehr so stylisch und steht auch nicht unbedingt für den Ursprung des Sports. Und der Style leidet irgendwie auch, wenn man, ja, ich nenne es jetzt mal so, leistungsgetriebene Sportnationen anschaut, die für Freestyle bei Olympia jetzt richtig aufrüsten. Zum Beispiel fürs Skateboarden, das ja in Tokio 2022 bei den Sommerspielen olympisch wird. Oder eben auch für die nächsten Winterspiele in China, befürchtet Freeskierin Sabrina Chakmaki.
Mit solchen Nationen wie China, Japan, ist es schwierig, glaube ich, weil die züchten halt dann wirklich ihre Turnerinnen jetzt, stellen die auf Ski und sagen, jetzt mach mal den Trick und mach mal das. Und klar, in der Luft können sie das. Das ist schon das, was, glaube ich, den Sport ein bisschen schaden könnte. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu überhand nimmt.
Ja, und da fragt man sich natürlich, ob Freestyle wirklich noch so frei und stylisch ist. Also ich finde, nicht mehr ganz, zumindest eben nicht mehr so im ursprünglichen Sinne. Weil natürlich vielen so, ich sag's mal, ich zitiere die Sabi, diese herangezüchteten Athleten, denen fehlt natürlich so ein bisschen der Lifestyle und der Hintergrund, wo dieser Sport herkommt. Und dann ist es einfach auch ein bisschen was anderes. Aber vielleicht ist es halt auch so eine Folge, wenn ein Sport, so wie es die Silvia schon gesagt hat, über Snowboarden langsam erwachsen wird.
Ja, aber was passiert dann, wenn der Sport nicht mehr krasser werden kann? Weil ich meine, irgendwann ist ja mal Schluss. Da gehen nicht noch mehr Drehungen oder noch wildere Sprünge, oder?
Ja, irgendwann ist Schluss tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, dann verkümmert der Sport so ein bisschen und wird dann einfach still und leise kleiner. Also Snowboard Halfpipe zum Beispiel, das ist ja jetzt schon 20 Jahre dabei. Und da hat man gefühlt wirklich schon fast alles gesehen. Der Zenit ist irgendwie erreicht und es stagniert da langsam. Zum Beispiel auch das Teilnehmerfeld wird da immer kleiner. Snowboarderin Silvia Mittermüller hat dafür eine wahnsinnig schöne Metapher gefunden.
Ich sehe oft Olympische Spiele so ein bisschen wie einen alten Vampir, der sich mit dem Blut von den jungen Lebendigen am Leben erhält und verjüngt. Und wenn er was findet, was da eben gut dazu passt und was ihn ein bisschen verjüngt und interessanter wieder macht, dann beißt er zu. Gleichzeitig veraltet er Snowboarden, vernationalisiert Snowboarden.
Ja, und am Ende, wenn die Sportart dann ganz ausgesaugt ist, dann bleibt so eine leere Hülle.
Oh Gott, jetzt muss ich schlucken. Ein Vampir, der die Jungen aussaugt. Das ist sehr, sehr traurig.
Ja.
Also, zumindest für den Lifestyle und das Freigeistum, das ja so einen wichtigen Teil der Freestyle-Sportarten ausmacht, oder?
Ja.
Jetzt Claudia, du hast mit den Sportlern gesprochen, die schon vor 20 Jahren bei der Freestyle-Premiere dabei waren, die 2018 ihr Olympiadebüt hatten und Experten, die sich schon seit Jahrzehnten mit den Spielen beschäftigen. Hast du denn eine Antwort auf die Frage gefunden, also ob Olympia durch die Freestyle-Sportarten aus einer riesigen Krise kommt?
Ich sag's mal so, die Freestyle-Sportarten, die verjüngen Olympia optisch. Also das ist wie eine Schönheits-OP für die Spiele. Und die braucht Olympia auch dringend, um nicht sofort abdanken zu müssen, weil es halt einfach so alt ausschaut. Das findet auch Freestyle-Snowboarderin Silvia Mittermüller.
Die Olympischen Spiele brauchen Snowboarden, Skateboardfahren, Surfen, um am Zeitgefühl dran zu bleiben, um Jugendliche weiter zu interessieren und präsent zu bleiben, am Leben zu bleiben. Snowboarden gibt es auch ohne Olympia.
Also Olympia, diese alte Veranstaltung, kommt so zumindest ein bisschen jünger und cooler daher.
Aber dadurch lösen sich ja Probleme wie Dopingskandale oder unnachhaltiges Wirtschaften in den Gastgeberländern nicht einfach so in Luft auf, oder?
Genau, das ist der Punkt, weil diese Verjüngung ist eben nur eine äußerliche, oberflächliche Sache, eben ein Schönheitseingriff für Olympia. Innen drin, da wuchern die Krebsgeschwüre, Doping, Korruption und so weiter fröhlich weiter.
Wie wird Olympia die denn los? Oder sind die schon zu groß, also diese tödlichen Geschwüre?
Ja, also die kann Olympia nur noch loswerden, indem sie auch quasi angegangen wird. Also man muss sich um die tatsächlichen Probleme kümmern, weil eine Schönheits-OP, die hilft ja auch nicht gegen Krebs.
Leider nicht.
Klar, es ist also nett, diese Sportarten, die jünger und cooler sind, mit dabei zu haben. Aber das ist ja nicht der Hauptgrund, warum Olympia so sehr angeschlagen ist. Und dem muss man sich widmen. IOC-Experte Holger Kühner, der sieht nur eine Lösung, die auch nachhaltig greift.
Ich glaube, dass man sich den Problemen einfach stellen muss. Wir reden ja auch über die Teilnahme einer russischen Mannschaft an diesen Olympischen Winterspielen, die, obwohl sie 2014 staatliches Doping betrieben haben, die dürfen als olympische Athleten an den Start gehen. Dafür spielt das IOC seine Glaubwürdigkeit. Ich hätte Russland komplett von den Spielen ausgeschlossen, damit die Glaubwürdigkeit wiederhergestellt werden kann.
Und genau wie bei diesem ganz konkreten Problem Doping, müsste das IOC das einfach bei allen großen Konflikten, aber auch schon bei kleinen Mauscheleien machen, durchgreifen und sich dem Problem stellen.
Also ich fasse das jetzt mal zusammen. Das Olympische Komitee muss die großen Probleme angehen, offen und transparent werden, um auch nur irgendwie seine Glaubwürdigkeit wieder zurückzubekommen.
Genau.
Und neue Freestyle-Disziplinen alleine können Olympia sowieso nicht retten, aber ich sage mal, sie tun der Veranstaltung ganz gut und zeigen immerhin, dass sich das IOC damit auseinandersetzt, was uns junge Menschen interessiert und wo man uns abholen kann, sage ich mal.
Genau, aber auch nur dann, wenn man es gescheit angeht. Das heißt, wenn man sich auch mit dem Sport auseinandersetzt und zum Beispiel schaut, hey, wann kann man so einen Slopestyle-Wettbewerb durchführen und wann eher nicht. Ja. Wenn man achtsam mit dem Wohl der Athleten umgeht und auch schaut, dass die Sportarten durch einen Verband bei Olympia vertreten werden, der dem Sport nahesteht und der das Beste für ihn will. Weil wenn einfach zu oft das Gefühl aufkommt, dass die Organisatoren der Olympischen Wettbewerbe eh keinen Plan von Freestyle haben und sich auch nicht dafür interessieren, dann klappt nicht mehr diese oberflächliche Optimierung, diese Schönheits-OP.
Also bei den Winterdisziplinen hat das IOC da ja schon mal ziemlich in die Tonne gelangt, sag ich mal, alles nicht richtig gemacht. Wie schaut es denn da in Zukunft aus, also mit den Sommerspielen? Da kommen ja dann Skaten, Surfen, Parkour mit ins Programm.
Genau, da gibt es eigentlich noch alle Chancen, es besser zu machen als vor 20 Jahren, als zum Beispiel Snowboarden olympisch wurde. Und ich hoffe einfach nur, dass das IOC daraus gelernt hat. Denn wenn weder die Schönheits-OP für die äußerliche Verjüngung noch die Krebstherapie gegen die großen bösen Geschwüre wie Doping und Co. glatt läuft, dann war es das einfach für die Spiele. Und darunter leiden werden dann vor allem die Freestyle-Sportler, weil die sind ja für einen ganz konkreten Zweck ins Programm aufgenommen worden, dafür in dieses olympische Korsett gezwängt, verändert, mit neuen Regeln ausgestattet und teilweise schon auch verbogen worden. Und all das wäre umsonst gewesen. Und das wäre verdammt schade. Vor allem jetzt, wo wir ja theoretisch langsam an dem Punkt angelangt sind, wo die Freestyle-Sportler sogar selbst sagen, hey, wir und Olympia, hey, so schlecht geht es doch eigentlich gar nicht zusammen.
Olympia und Freestyle passt nicht zu dem Snowboarden, was ich in den Anfängen meiner Karriere gemacht habe. Aber es passt zu der erwachsenen Person von Snowboarden. Ich finde, man kann sich nicht an der Vergangenheit festhalten. Und in diesem Moment passen Olympische Spiele gut zum Freestyle-Snowboarden.
Und das sollte das IOC nicht verspielen und anfangen, nachhaltig und sorgsam mit den für Olympia so wichtigen Sportarten umzugehen. Denn in der Theorie könnte es ja immer noch eine Win-Win-Situation werden. Und so verfahren alles irgendwie letzten Endes wirkt, ich will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben.
Das sollte man auf keinen Fall.
Nee.
Das war das Puls-Spezial, wirklich frei und stylisch, wie Olympia den Freestyle-Sport verändert hat. Und auch andersrum. Wenn ihr die Sendung nochmal nachhören wollt oder was verpasst habt, dann könnt ihr das sehr gerne tun, überall, wo es Podcasts gibt.
Produziert haben die Sendung Robert Schwering und Christoph Brandner. Redakteurin war Katharina Kestler.
Und am Mikrofon waren Claudia Gerauer und mein Name ist Andi Christel. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Habe die Ehre und bleibt's gesund.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Puls Spezial.
Schöne Surferinnen bekommen am meisten Sponsoren. Freizügige Skaterinnen den größten Fame.
Man sieht es halt extrem, weil die ganzen Bikepark-Chicks, die machen halt dann coole Fotos in Tanktops, wo sie dann irgendwo runterspringen. Und die kriegen halt dann meistens von den Sponsoren sogar mehr Unterstützung.
Bei Action-Sportlerinnen steht die sportliche Leistung oft nur im Hintergrund.
Mir ist es halt leider recht schnell aufgefallen, als ich auf YouTube die ersten BMX-Videos von anderen Mädchen oder Frauen mir angeschaut habe, dass die Kommentare darunter dann recht bezogen auf das Aussehen von den Mädels halt war, anstatt dass es darum anging, was die für Tricks machen.
Das hat Einfluss auf unser Frauenbild.
Im Actionsport ist die Frau als Sportlerin noch nicht angekommen.
Und das muss sich ändern.
Man muss öffentlich auch mal kritisch die Stimme erheben und sagen, wir Frauen sind auch da und hört uns jetzt endlich mal zu. Und es gibt viel mehr als nur Männer im Sport.
Sexismus im Actionsport. Wie Frauen ihre Möglichkeiten besser nutzen können. Puls Spezial und alle anderen Puls Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. Puls.